Werbung.
Egal, ob du ein Heimwerkerprojekt planst oder deinen Außenbereich in eine grüne Oase verwandeln möchtest, bei uns im Hagebaumarkt Mayrose in Meppen und Haaren haben wir alles, was du dafür brauchst. Von Werkzeugen über Farben bis hin zu Gartenpflanzen und Baustoffen. Hier findest du eine vielfältige Auswahl, um deine Ideen in die Tat umzusetzen. Und das Beste ist, dass unser fachkundiges Personal dir gerne mit Rat und Tat zur Seite steht. Egal, ob du Fragen zur richtigen Farbauswahl hast oder Tipps für die Rasenpflege benötigst, wir sind für dich da.
Und Adrian greift auch im Training mehr aktiv ein, bindet sich auch selber ein, wie zum Beispiel jede Woche beim Lattenschießen um den Materialdienst. Da macht er auch immer selber mit. Und wenn er verliert, dann steht er da auch drüber und packt mit an. Und das ist so Adrian, ne? Das ist einfach der Mensch Adrian Alipur, der ist Teil der Mannschaft und der macht alles mit 120% Überzeugung.
Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast der NOZ.
Herzlich willkommen, liebe Fans des SV Meppen. Ihr habt es genau richtig gemacht und Rasenschnack, deinen SV Meppen-Podcast, gewählt. Ich bin Dieter Krämer, Mitglied der Emsland Sportredaktion und gemeinsam mit meinem Kollegen Christoph Schillingmann im Wechsel euer Podcast-Moderator. Heute ist nach Marek Jansen und Willi Evsejew, die zuletzt bei uns waren, ein weiterer Spieler bei uns zu Gast. Einer von den vielen jungen Wilden im Kader. Einer, der vor allem auch Fan des SV Meppen ist. Sozusagen ein Fan, der es von der Tribüne der Hensch Arena auf den Rasen geschafft hat. Der auch einen eigenen kleinen Fanclub hat. Er trägt die Rückennummer 25, spielt im Mittelfeld und ist 19 Jahre alt. Wir begrüßen Felix Gorkowski. Moin Felix.
Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Danke.
Ja, wir freuen uns auch. Schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Ja, bevor wir auf den SV Meppen und dich eingehen, beantworte doch bitte erstmal die Frage, was ist eigentlich mit diesem Tape um dein Knie auf sich hat, das rechte Knie. Rührt das aus einer Verletzung oder was ist das?
Ich habe schon von vielen Leuten gehört, dass die gedacht haben, irgendwie, das mache ich, weil das Aberglaube ist oder so, weil ich jetzt schon so lange habe. Aber nein, ist tatsächlich, habe ich seit Mai diesen Jahres habe ich eine Patellasehnenreizung. Also die Patellasehne ist eine Sehne unter der Kniescheibe quasi. Und die ist bei mir überlastet gewesen. Das entstand irgendwie aus einem Bluterguss heraus oder so. Und leider hat sich das vom Schmerz her nie so richtig gebessert, aber unser Physio Maximilian David und ich sind auf jeden Fall dran, dass wir das in den Griff kriegen. Es wird aktuell auch ein bisschen besser und ja, dafür ist das Tape auf jeden Fall. Also das Tape hat eine Wirkung und zwar es lindert auf jeden Fall Schmerz.
Ja, okay, alles klar. Ja, hinter uns liegt ja ein spielfreies Wochenende, weil der Winter Einzug gehalten hat. Wie sieht denn so ein Alternativprogramm von Felix Gorkowski aus, wenn auch der Amateurfußball im Prinzip nicht stattfindet? Weihnachtsmarkt mit der Familie oder mit den Freunden oder Sport schauen bis zum Abwinken am Wochenende?
Ja, also bei mir war es so, dass wir ja Samstag noch Training hatten. Dann Samstag nach dem Training habe ich Bundesliga geguckt zu Hause mit meinem Papa. Und abends waren wir mit ein paar Kumpels ein bisschen auf dem Weihnachtsmarkt. Am nächsten Tag habe ich wieder Fußball geguckt. Dortmund schaue ich immer mit meiner Familie, mit meinem Onkel und meinem Papa, weil unsere ganze Familie irgendwie so aus Dortmund-Fans besteht. Und dann bin ich Sonntagabends nach Münster gefahren, um da dann gestern oder auf dem Montag studieren zu können. Ja, das war mein Wochenende.
Ja, nehme ich ja mal an, dass du auch gesehen hast, wie die deutsche U17 Weltmeister geworden ist. Du bist ja Jahrgang 2004. Die meisten von denen sind Jahrgang 2006, also etwa 2 Jahre jünger. Kennst du da jemanden von dieser Mannschaft? Bist du dem einen oder anderen schon mal begegnet oder hast du deren Weg vielleicht auch verfolgt?
Ja, das habe ich tatsächlich vergessen zu erwähnen. Das habe ich natürlich auch geguckt. Und ja, tatsächlich kannte ich natürlich vom Namen her welche. Also es gibt ja so ein bisschen die bekannteren Namen wie Paris Brunner oder Noah Darvich. Aber ich habe tatsächlich auch schon gegen einen, der durchgespielt hat im Finale, gespielt. Ich bin mir gerade beim Namen nicht mehr ganz sicher. Es war der Rechtsverteidiger, der von St. Pauli kommt. Der hat letztes Jahr hier bei uns in Esterfeld, war er zu Gast quasi bei uns bei U19. Und da haben wir tatsächlich auch gegen St. Pauli gewonnen. Also kann ich jetzt mal ganz stolz behaupten, dass wir gegen einen Weltmeister gewonnen haben.
Ja, siehst du da einen Unterschied in dieser Altersklasse, wenn du überlegst, okay, als du in diesem Alter warst, so viel älter bist du jetzt ja noch gar nicht, Aber was so das Können, die Qualitäten, die Fähigkeiten anbetrifft?
Ja, also das ist schon sehr, sehr hohes Niveau. Also auf dem Niveau war ich in dem Alter nicht, muss ich auch ehrlich sagen. Also ich war auch, das war tatsächlich ein ganz, ganz ordentliches Jahr von mir. Das sind ja quasi Jungjahrgänge der U19, die da jetzt aufgelaufen sind. Aber das ist ein Riesenunterschied nochmal. Also mit welchem Tempo und mit welcher Intensität die da Fußball gespielt haben, das war schon bemerkenswert, auch in dem Alter. Auch wie, also technisch, auf welchem Niveau die mittlerweile sind. Ich finde, das ist echt krass, wie sehr sich das dahin entwickelt hat, dass man im frühen Alter schon so solche Talente hat. Das ist schon bemerkenswert.
Ja, wir befinden uns ja jetzt in der Vorweihnachtszeit. Vor ziemlich genau einem Jahr warst du noch A-Jugendspieler. Jetzt spielst du in der ersten Herrenmannschaft in der Hensch Arena. Bist du selbst überrascht, dass es so gekommen ist? Hättest du dir das vor einem Jahr, hättest du dich gewagt, das zu träumen?
Das hätte ich so nicht erwartet. Vor einem Jahr habe ich noch keine Gedanken damit verschwendet, sag ich mal, wie mein Start in den Herrenbereich aussieht, weil wir uns einig waren in der Mannschaft, wir wollen uns voll darauf fokussieren, dass wir jetzt den Klassenhalt in der U19-Bundesliga schaffen. Irgendwann kamen natürlich auch die Gespräche, auch mit dem Verein. Da war der Verein auch immer gut zu mir, immer sehr bemüht. Und dann hatte ich auch eigentlich die Entscheidung getroffen, trotzdem erstmal in die zweite zu gehen, um studieren zu können. Dann hat sich das alles schlagartig geändert. Und dass ich jetzt hier jedes Wochenende aufs Neue im Kader bin, hätte ich natürlich auch nicht gedacht. Ja, und bin auf jeden Fall froh, dass es dann doch so gekommen ist.
Ja, wir haben natürlich im Vorfeld dieses Podcasts einige Kollegen, Bekannte gefragt, die dich halt sehr gut kennen, menschlich, fußballerisch und so weiter. Und was diesen Übergang von der A-Jugend zur ersten Herrenmannschaft anbetrifft, da haben wir unseren ersten Einspieler. Ich verrate noch mal nicht, wer das ist. Du wirst ihn erkennen und du kannst dann im Nachhinein auflösen. Aber derjenige hat auf jeden Fall mal eine Frage zu diesem Thema.
Zu dir als Fußballer. Du bist mit gut 4 Jahren angefangen, Fußball zu spielen im Verein beim SV Boklo und hast immer mit ganz viel Begeisterung gespielt. In den Jahren hast du dich aus meiner Sicht zu einem absoluten Teamplayer mit Führungsqualitäten entwickelt. Zur Fragestellung, mich würde interessieren, Felix, was sind die größten Unterschiede zwischen dem Jugend- und dem Herrenfußball? Was ist dir beim Übergang aufgefallen?
Ja, bevor du die Frage beantwortest, das war dein Vater, Thomas Golkowski. Ja, was würdest du ihm antworten? Was ist tatsächlich so der Unterschied?
Die größten Unterschiede im Herren- und Jugendfußball, also rein fußballerisch jetzt auf die Spiele bezogen, würde ich sagen, es wird deutlich abgezockter Fußball gespielt. Es werden weniger Fehler gemacht, weniger entscheidende Fehler und eigene Fehler werden mehr bestraft. Man muss tendenziell auch noch ein bisschen konzentrierter sein immer im Spiel, weil einfach deutlich mehr Spieler auch auf dem Platz sind, die allein durch ihre Erfahrung und allein durch ihr Verständnis für Fußball dir noch voraus sind. Und das ist, würde ich sagen, ein großer Unterschied. Also das Spieltempo, würde ich sagen, ist im Vergleich zur U19-Bundesliga kein Riesenunterschied in der vierten Liga, würde ich sagen. Trotzdem ist hier das Niveau in der vierten Liga nochmal deutlich höher. Ja, und wie gesagt, im Kopf sind viele Spieler einfach schon deutlich weiter, was sich aber auch positiv bemerkbar macht. Also ich finde, dass der Umgang im Miteinander ist im Herrenbereich besser als in der Jugend. Also in der U19-Bundesliga waren da auch Charaktere bei den Gegnern dabei, die ich vom Umgang her ziemlich schwierig fand, die dann auch beleidigt haben und so. Also von meinem Gefühl her ist das weniger geworden im Herrenfußball.
Okay. Ja, Herrenfußball ist ein gutes Stichwort. Jetzt steht ihr auf Platz 5. Die Tabelle ist natürlich, es ergibt alles noch ein sehr schiefes Bild, weil einige Mannschaften schon mehr Spiele absolviert haben als andere. Ja, wie gesagt, Platz 5. Was denkst du, wohin geht's? Ist der Aufstieg ein Thema bei dir, bei euch in der Mannschaft?
Also bei mir im Kopf ist das insofern kein Thema, als ich immer einfach aufs nächste Spiel blicke. Und unser Ablauf ist einfach, wir haben eine Trainingswoche, in der wollen wir uns möglichst gut darauf vorbereiten, dass wir das Spiel am Wochenende gewinnen. Und wenn wir das Spiel am Wochenende gewinnen, sind wir glücklich. Wenn nicht, dann haben wir irgendwas nicht richtig gemacht. Und so wollen wir auch für Woche denken. Und dann werden wir sehen, wohin der Weg führt.
Ja, ihr seid in der Rolle des Jägers momentan noch. Steht auch im Finale des Landespokals, also NFV-Pokals. Ja, wenn du Wunsch frei hättest, aufsteigen in die dritte Liga im Sommer oder Landespokal gewinnen und DFB-Pokalteilnahme?
schwierige Entscheidung, aber für den Verein wäre der Wiederaufstieg in die dritte Liga schon auch überragend. Und deswegen, wenn ich einen Wunsch frei hätte, wäre es das.
Ja, was ja einige schon vergessen haben, beziehungsweise auch vielleicht verdrängt haben, das letzte Testspiel vor der Saison, das war gegen Rödinghausen, das habt ihr 0-8 verloren. Hättest du damals gedacht, dass ihr dann am Ende doch so gut in diese Saison kommt und so gut dastehen werde?
Ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass wir so viele Punkte holen, wie wir es jetzt schon geholt haben. Aber dass das 0-8 nicht das wiedergespiegelt hat, was wir sind, also dass es nicht... Also ich sag mal so, es wurde ja damals auch so beschrieben, dass wir absteigen werden mit der Mannschaft nach dem Spiel. Da waren ja schon sehr negative Nachrichten auch zu lesen. Da habe ich uns schon mehr zugetraut als das, was uns viele zugetraut haben. Aber was ich überragend fand, war, dass wir 8-0, nachdem wir 8-0 verloren haben im letzten Testspiel, das erste Öffnungsspiel hier im Stadion haben und trotzdem 6.000 kommen. Also das war einfach überragend und das hat schon riesen Spaß gemacht. Und aber dass wir jetzt heute dastehen, wo wir stehen in der Tabelle, das war vielleicht nicht so zu erwarten. Wobei man ja auch sagen muss, dass der Kader noch nicht unwichtige Veränderungen mit sich gebracht hat noch. Ne? Also ich sag mal, Yiğit Karademir ist mittlerweile in der Innenverteidigung eine Megabank. Also der macht einen überragenden Job, genauso wie Bruno Soares auch. Und dass Scheppi uns mit seinem Torriecher auch unfassbar gut tut, ist auch unstreitig.
Ja, das ist ja so. Das Eröffnungsspiel ist dann 1-0 gegen Drochtersen ausgegangen. Dann gab es das 0-1 gegen den Bremer SV. Und dann, wie du schon sagtest, sind ja noch Christopher Schepp gekommen, Karademir, Bruno Soares. Dann kam das Jeddelo-Spiel, nachdem Ernst Middendorf sozusagen die Konsequenzen gezogen hat und zurückgetreten ist. Abgesehen davon, von dieser Art und Weise, die man sicherlich auch nicht gutheißen muss, wie er da den Schlussstrich gezogen hat. Er hat dich ja auch gefördert, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Bist du ihm da auch dankbar?
Ich bin ihm sehr dankbar. Also ich habe immer, wenn ich über dieses Thema geredet habe, sage ich, natürlich war der Abgang so nicht ganz in Ordnung. Auch der Mannschaft, dem Verein gegenüber war das nicht so, wie man es sich vorstellt. Aber die Art und Weise, mit der er mich im Sommer dann auch gefördert hat und mir ja auch sogar Einsatzzeiten von Anfang an gewährt hat, wo ich natürlich nicht mit gerechnet hätte vorher, dafür bin ich ihm sehr dankbar. Also er hat mir auch viel beigebracht. Er war auch, das unterschätzen, glaube ich, auch einige so ein bisschen, er hatte ein sehr, sehr gutes Verständnis dafür, wie man Fußball spielt, fand ich. Ich fand, er war ein Fußballlehrer, war ja nicht nur, weil er den Schein mal irgendwann erworben hatte, sondern er hatte auch wirklich richtig viel Ahnung von Fußball.
Was hat er dir beigebracht?
Er hat mir, wo er mir sehr bei geholfen hat, ich hatte ja immer, oder habe ich vielleicht immer noch, sagen manche, so ein bisschen wilden Spielstil auch. Also ich sag mal, damals habe ich ja zusammen mit Tim Möller noch auf H6 gespielt. Der war dann immer so ein bisschen erfahrener, so ein bisschen ruhiger. Und da hat er mir auf jeden Fall beigebracht, wie ich mich zu bewegen habe, welche Räume ich noch besser zuzustellen habe und wie ich zusammen mit Tim agieren habe, damit wir im Zentrum möglichst sicher stehen. Und vor allem da hat er mir viel weitergeholfen, aber auch im Spiel mit dem Ball.
Wie lief dann so ein Vier-Augen-Gespräch mit Ernst Middendorf ab? Gab es die überhaupt zwischen dir und ihm? Und wenn ja, hat er vielleicht auch was Väterliches gehabt? Weil ich meine, er ist Mitte 60. Oder war das immer sehr fordernd, sehr direkt, weil er klar gemacht hat, okay, Profifußball oder gehobener Fußball ist kein Streichelzoo?
Es war eine positive Mischung aus beiden, würde ich sagen. Also ja, ich hatte Vier-Augen-Gespräche mit Ernst Middendorf und er war zu mir schon, also ich habe gemerkt, dass er mich auch gern hatte und dass er in mir auch was gesehen hat, sag ich mal. Und daher hat er ja auch dann mich dann zu der ersten Mannschaft geholt. Und ja, er hatte so diesen väterlichen Charakter so, weil er war natürlich auch sehr erfahren und er hat mir auch viele gute Hinweise gegeben. Aber trotzdem hat er mir auch immer klar gemacht, dass ich ganz viel einbringen muss, um auf diesem Niveau bestehen zu können. Und ja, deswegen war es so eine Mischung aus beiden.
Sein Nachfolger ist dann Adrian Alipur geworden, der 20 Jahre jünger ist. Was ist der Unterschied, ich sag mal, als Trainer, als Mensch, als Führungskraft auch in der Kabine?
Ja, also Adrian ist weniger distanziert als Ernst Middendorf. Adrian ist näher an der Mannschaft und mischt sich mehr so unter und ist mehr so ein Teil vom Team, sag ich mal. Und Ernst war eher so eine Autorität, die von Adrian ist genauso eine Autorität für uns, aber die so von oben drauf als Beobachter eher drauf geblickt hat. Und Adrian greift auch im Training mehr aktiv ein, bindet sich auch selber ein, wie zum Beispiel jede Woche beim Lattenschießen um den Materialdienst, da macht er auch immer selber mit. Und wenn er verliert, dann steht er da auch drüber und packt mit an. Und das ist so Adrian, ne? Das ist einfach der Mensch Adrian Alipur, der ist Teil der Mannschaft und der macht alles mit 120% Überzeugung.
Dürft ihr ihn duzen, Adrian? Und ja. Wie war es bei Ernst Mindorp?
Ernst Mindorp haben wir gesiezt. Ich duze aber Adrian Alipur und da hat er, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, dass das für ihn okay ist und dass er weiß, dass jeder ihn hier mit Respekt behandelt.
Stand heute hast du 19 Spiele gemacht, 12 in der Regionalliga, 2 im Landespokal und 5 für die zweite Mannschaft, also die U23 in der Oberliga. Bist du zufrieden mit dir und deinen Einsatzzeiten?
Ja, ich glaube, dass das ordentliche Einsatzzeiten sind, wobei man ja auch sagen muss, dass von den 12 Liga-Einsätzen sind natürlich auch sehr viele Kurzeinsätze dabei gewesen. Aber ich glaube, dass im ersten Herrenjahr ist das dann vielleicht auch mal so zu akzeptieren. Trotzdem war ich immer unfassbar dankbar, wenn ich dann einen Kurzeinsatz in der ersten Mannschaft hatte, auch runter durfte zur U23 und da meine Minuten noch sammeln konnte. Und da war ich auch immer sehr, sehr froh, dass Tobi Bartels, der übrigens auch ein toller Trainer ist, mir dann auch immer die Einsatzzeiten gewährt hat und ich da von Anfang an spielen durfte. Das Spielpraxis ist am Ende das A und O. Also man wird besser durch Spiele, durch Wettbewerb. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich da immer so viel Spielzeit auch noch dann zusätzlich sammeln durfte.
Ja, du hast am Anfang eigentlich auch immer in der Startelf gestanden. Dann ist ja später auch Willi Evsejew noch dazugekommen, muss man ja auch sagen, auch für diese Position. Du bist jetzt zuletzt im Prinzip eingewechselt worden. Hat der Trainer dir auch erklärt, woran es liegt, beziehungsweise woran du vielleicht auch noch arbeiten musst, dass du wieder ein Startelf-Kandidat bist?
Ja, auf jeden Fall. Da ist Adrian sehr gut unterwegs. Also, dass ich mit dem Spiel mit dem Ball einfach noch dazugewinnen muss, dass ich noch ein bisschen mehr Ballsicherheit brauche, mehr Ruhe am Ball und auch vielleicht mehr Mut, in die Offensivbewegung mit mich einzuschalten. Und das ist ja auch eine Entscheidung, die vollkommen legitim ist. Also wir haben auf meiner Position auch einfach super Spieler mit Willi, mit Finn Seidel, der sich jetzt leider verletzt hat, was mir unfassbar leid tut. Aber auch noch andere Spieler wie Tim Möller. Da sind halt auch super Spieler. Und dass der Trainer sich dann dafür entscheidet, dass die in die erste Elf kommen, ist vollkommen legitim, vollkommen in Ordnung und kann ich auch... Also habe ich auch kein Problem mit.
Es gibt tatsächlich einige, die dich auch mit Thilo Leugers vergleichen, der auch im Mittelfeld gespielt hat, der auch so eine sehr aggressive, zweikampfstarke Fähigkeit gehabt hat, natürlich auch ein toller Fußballer gewesen ist. Gefällt dir der Vergleich? Und seid ihr euch auch tatsächlich ein bisschen ähnlich? Was würdest du sagen?
Ich weiß nicht, inwiefern wir uns ähnlich sind als Mensch, aber ich glaube, dass wir, also ich habe Thilo nur in einer Woche letztes Jahr ganz kurz kennengelernt, als er sportlicher Leiter war. Aber da hat er auf mich eigentlich einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Thilo war als Spieler für mich hervorragend. Also er war einfach einer, der vorangegangen ist, ein Führungsspieler, ein Spieler, der ganz viel der die Mannschaft mit ganz viel Energie ausgestattet hat, weil er einfach mit dieser aggressiven Spielweise und mit dieser mannschaftsdienlichen Spielweise unfassbar wertvoll war. Also ich finde den Vergleich vielleicht ein bisschen hochgegriffen, weil ich mich bisher noch nicht bewiesen habe so richtig. Ich war bisher nur ein halbes Jahr hier und Thilo hat über Jahre hier eine überragende Rolle eingenommen. Aber ich freue mich, weil ich finde, Thilo ist ein hervorragender Spieler gewesen und so wie ich ihn bisher kennengelernt habe, auch ein toller Mensch.
Ja, in diesem Kader stehen sehr, sehr viele junge Spieler. Also du bist 19, es gibt noch 8 weitere Spieler, Finn Seidel, Jonathan Wensing, Yigit Karademi, Julius Pünd, Niklas Wessels, Luca Prasse, Luis Gravemann und dann noch die 20-jährigen Tjaak Reinhardt, Lukas Eixler und so weiter. Gibt es eigentlich aus deiner Sicht ältere und jüngere 19-Jährige, also reifere 19-Jährige oder sind die alle im Prinzip noch relativ jung und unverbraucht?
Also ich muss sagen, dass wir alle vom Kopf her und auch auf dem Platz, dass das sehr gut zusammenpasst und dass da jetzt keiner irgendwie viel von den, wenn wir jetzt mal nur von der Junggruppe sprechen, dass da keiner viel reifer ist als der andere, dass sich da keiner wichtiger nimmt als der andere, sondern das ist eine homogene Truppe. Und natürlich, wenn man viele junge Spieler im Kader hat, heißt das, man hat vielleicht weniger Erfahrung auch als andere, aber dafür hat man vielleicht ein bisschen mehr Energie und ein bisschen mehr Willen noch im Spiel. Und deswegen glaube ich, ist das für den Verein eine große Chance, dass man jetzt so viele junge Spieler hat und auch Spieler aus dem eigenen Verein, weil ich glaube, das war das, was sich viele auch immer so ein Stück weit gewünscht haben und weshalb manche Leute auch einfach ins Stadion gehen, dass sie Jungs sehen, dass sie vielleicht sogar hier und da Jungs aus dem eigenen Bau sehen. Ich glaube, deswegen herrscht auch diese Energie hier im Moment in dem Umfeld. Und ich glaube, den Weg sollte man noch weiter beschreiten.
Dein Heimatverein ist der SV Bokelo. Wir wollen auch ein bisschen darüber sprechen, wie es ist, hier das Nachwuchsleistungszentrum Emsland zu durchlaufen. Vom SV Bokelo bist du 2015 in die C-Jugend des damals noch JLZ, jetzt NLZ gewechselt. Wie lief das damals ab? Wer ist da auf dich zugekommen?
Die Verantwortlichen des Jugendleistungszentrums haben vor allem bei den Auswahlturnieren geguckt, es gab ja immer die Emsland-Nordauswahl und die Emsland-Mitte-Auswahl, und die Emsland-Südauswahl, sorry. Und da lag, glaube ich, auch vor allem der Fokus drauf. Und dann war es, glaube ich, ein Hallenturnier, wo ich denen positiv aufgefallen bin und wo die dann auf Papa zugegangen sind. Und das war so im Winter schon, dann ging das relativ schnell, dass wir einmal mit denen sprechen wollten oder dass die mit uns sprechen wollten. Und dann ging das, also das war reibungslos. Ich hatte da voll Bock drauf. Ich war froh, dass die Bock auf mich hatten. Und dann bin ich hier hingegangen, was auch ja ein Stück weit so immer dann mal in den letzten Jugendjahren bei Bokelo habe ich natürlich schon immer mal gedacht, ob man es vielleicht ins Jugendleistungszentrum schafft. Dann, wie gesagt, hatte ich da richtig Bock drauf und war froh, dass ich den Weg hier weitergehen durfte.
Hast du dann in Bokelo ganz viele Tore geschossen oder wodurch bist du da besonders vielleicht auch aufgefallen? Was hat man dir da gesagt?
Besonders viele Tore. Ich habe mittel viele Tore geschossen, würde ich mal sagen. Aber ich bin durch meine fußballerische Leistung einfach aufgefallen, würde ich sagen. Also sie haben mir gesagt, dass man merkt, dass ich fußballerisch weiter bin als andere Spieler in meinem Alter und dass ich auch vom Kopf her weiter bin als andere Spieler in meinem Alter. Ich war nie der schnellste Spieler. Ich war auch nie der Spieler, der jetzt 10 Spieler auf einmal ausgedribbelt hat oder 50 Tore pro Saison geschossen hat. Aber ja, das im Kopf waren so meine Qualitäten meistens und das haben sie dann erkannt.
Ja, wir haben deinen ehemaligen Trainer Carsten Stammermann mal gefragt, wie er dich einschätzt, was er zu dir zu sagen hat. Der war in der A-Jugend dein Trainer. Und wir hören uns mal an, was er über Felix Golkowski sagt.
Ja, hallo Dieter. Schön, dass ich so die Gelegenheit bekomme, ein paar Worte über Felix zu verlieren. Ja, ich kenne Golli jetzt schon über 5 Jahre und der war damals schon ein Leader in der U15, auch wenn er da noch nicht der Kapitän war. Ich habe ihn dann in der Aufstiegssaison der U19 wiedergesehen, damals noch als jüngerer Jahrgang und auch da schon absoluter Stammspieler. Und in der letzten Saison hat er dann als Kapitän sein Team zu einer unfassbar erfolgreichen Saison geführt. Er war für mich der verlängerte Arm auf dem Platz, hat als einer der wenigen Spieler auch mal Dinge kritisch hinterfragt, sich immer selbst über Taktik und Herangehensweise seine Gedanken gemacht. Ein Stratege, der ein Spiel sehr gut lesen kann, dazu ein Spieler, der für jeden im Team ein Vorbild war, nicht nur als Kapitän, sondern auch als Mensch. Ich glaube, es gab kein Spiel, in dem er nicht sein Herz auf den Platz gelassen hat. Ich habe ihm immer gesagt, geh deinen Weg, schau nicht nach links oder rechts. Und deshalb habe ich mich auch sehr, sehr gefreut, dass er seinen großen Traum in seinem großen Stadion für seinen Verein in der ersten Mannschaft auf dem Platz zu stehen so schnell geschafft hat. Auch wenn es zurzeit ein bisschen hakt, ich bin überzeugt, dass er seinen Weg gehen wird, weil bei ihm der Kopf stimmt. Wir haben uns oft sehr lange und ausgiebig über Fußball unterhalten und nicht nur über Fußball. Und man hat immer das Funkeln in seinen Augen gesehen, wenn er über seinen SV Meppen gesprochen hat. Ja, vielleicht ganz lustig. Am Schluss unserer letzten Saison auf der Abschiedsfahrt nach Malle habe ich dann auch festgestellt, dass er ein richtiges Firebeast ist. Aber auch da haben die Jungs, allen voran auch er, so gefeiert, wie sie Fußball gespielt haben. Alle gemeinsam und immer Vollgas. Also, Ja, lieber Golli, du bist ein richtig toller Kerl, du hast eine ganz tolle Familie und ich wünsche dir auf deinem weiteren Weg ganz viel Freude. Bleib so, wie du bist. Liebe Grüße an euch. Bis dann. Ciao.
Ja, Carsten, schauen wir mal an deinen Trainer, also in der A-Jugend. Er hat ja schon vieles über dich auch verraten, auch dass du sein Kapitän da gewesen bist. Was macht denn aus deiner Sicht so Führungsqualitäten aus in so einer Mannschaft?
Führungsqualität bedeutet nicht, ich fand, Willi hat es im letzten Podcast sehr schön gesagt, Führungsqualität bedeutet nicht, irgendwie als Showman aufzutreten und irgendwie der Auffälligste zu sein und jetzt irgendwie Leute anzuschreien, weil man dann denkt, das sehen dann viele, dass man auf dem Platz viel rumkommandiert, sondern Führungsqualität ist für mich, jeden Spieler weiterbringen zu wollen, der Mannschaft ganz viel Energie geben zu wollen, indem man mannschaftsdienlich Fußball spielt. Das heißt, wenn einer einen Fehler macht, dann muntert man ihn auf und läuft für ihn mit. Und auch neben dem Platz geht man auf Leute zu. Und zwar muss man das nicht vor der ganzen Mannschaft machen, sondern man kann einfach auch einzeln auf Leute zugehen, mit ihnen sprechen, wenn man das Gefühl hat, er braucht irgendwie eine Hilfestellung oder so. Und das sind für mich Führungsqualitäten und natürlich auf dem Platz in den entscheidenden Situationen auch mal durchzugreifen und die Mannschaft nochmal wachzurütteln. Das gehört hundertprozentig auch dazu.
Wie ist es dann, dann bist du in der A-Jugend Führungsspieler, der Trainer erwartet was von dir, sagt, du bist mein verlängerter Arm, da gibt es einen Austausch. Und dann kommst du in den Herrenbereich und musst dich ja im Prinzip als junger Spieler auch in der Hierarchie erstmal ganz hinten anstellen. Wie geht man dann damit um? Oder musstest du dich da gar nicht groß irgendwie einstellen, sondern hast dich im Prinzip einfügen können, ganz, ganz leicht?
Also man konnte sich im Sommer sehr gut einfügen, weil wir so, wie ich schon gesagt habe, so eine Mannschaft hatten, in der immer eine gute Stimmung herrschte und mit vielen jungen Typen, die alle sehr viel Energie mitbrachten. Und ja, dass man dann nicht mehr in dieser Führungsrolle erstmal ist, das ist ja vollkommen normal und das habe ich auch gar nicht erwartet. Und das ist auch nicht schlimm, wenn man mal aus dieser Rolle rausschlüpft. Wohingegen ich auch sagen muss, dass ich durch diese Führungsrolle schon immer, glaube ich, einen ganz guten Einfluss auch damals auf die Mannschaft hatte. Und ich glaube auch immer noch, dass ich da große Qualitäten drin habe. Aber dass man, wenn man im ersten Herrenjahr ist, diese Rolle noch nicht so wahrnehmen kann, wie man sie jetzt in der Jugend wahrnehmen konnte, das ist natürlich vollkommen normal und das ist auch kein Problem für mich.
Aber traust du dich trotzdem? Ich meine, wenn du dich mit deinem A-Jugendtrainer auch austauschen konntest über taktische Dinge oder Dinge, wie du sie wahrgenommen hast auf dem Fußballplatz oder möglicherweise auch Stimmung innerhalb der Mannschaft, wenn man irgendwie sieht, okay, da ist vielleicht ein Spieler, den man ein bisschen einfangen muss. Traust du dich trotzdem im Herrenbereich auf den Trainer zuzugehen oder mal deine Meinung zu sagen und zu sagen, okay, da ist mir irgendwie was aufgefallen oder vielleicht auch Dinge zu hinterfragen, die der Trainer irgendwie vorgibt?
Ja, also wenn da irgendwie taktische Dinge auch zu meiner Person wären, wo ich nicht mit übereinstimmen würde, dann würde ich da auch meine ehrliche Meinung sagen. Das würde ich mich immer noch trauen, ja.
Jetzt bist du mit der A-Jugend in die Bundesliga aufgestiegen. Ihr habt dort dann auch den Klassenerhalt geschafft. Ich kann mir vorstellen, dass man dann auch ein bisschen über den Tellerrand schaut, weil man spielt ja auch gegen die Leistungszentren der Erst- und Zweitligisten. Was ist da anders im Vergleich zu eurem NLZ, was vielleicht den Aufwand oder und so weiter anbetrifft?
Der Unterschied in der U19-Bundesliga, das war wirklich also wie Tag und Nacht. Also die, sag ich mal, 90% der Gegner, die wir in der Liga hatten, waren irgendwie mit Internaten verbunden. Die konnten jeden Tag trainieren, die konnten teilweise vormittags trainieren, weil die Schule mit dem Fußball irgendwie verpartnert hatten. Die hatten einen Staff, der wahrscheinlich viermal so groß war wie unserer. Die hatten Trainer, die das hauptberuflich gemacht haben. Das war von den Rahmenbedingungen her ein Riesenunterschied. Aber das war eben das, was mich und ich glaube Carsten und die ganze Mannschaft auch immer so ein bisschen angespornt hat, mit wenig Mitteln Großes zu erreichen. Das war eigentlich das, was mich schon immer, das war auch damals in Boklo so, das war das, was mich schon immer angetrieben hat und was mir immer unfassbar viel Spaß gemacht hat, weil ich immer noch felsenfest davon überzeugt bin, dass wenn man eine Gemeinschaft hat, in der sich jeder unterstützen will, in der jeder bereit ist, das Herz für den anderen auf den Platz zu lassen und ganz, ganz viel zu investieren, dann kann man diese individuellen Unterschiede oder auch die Unterschiede in den Rahmenbedingungen kann man in einzelnen Spielen wegmachen. Hundertprozentig bin ich von überzeugt und das haben wir ja dann im Prinzip auch bewiesen. Ich glaube, wir haben zu Hause hier Letzte Saison Hamburg geschlagen, Dynamo Dresden geschlagen, gegen Hertha BSC unentschieden gespielt. Und mir fallen da noch zwei weitere Mannschaften ein, die wir, zwei weitere große Vereine ein, die wir hier, nicht, hier geschlagen haben. Das war einfach dann, die waren individuell besser und die hatten auch wahrscheinlich eine bessere Vorbereitung und alles Mögliche. Aber wenn man in dem Spiel dann alles gibt und es auch ganz gut läuft und man mit ganz viel Leidenschaft spielt, dann ist das manchmal mehr wert, als wenn man irgendwie teurer bezahlte Fußballer hat. Beziehungsweise, was man ja auch sagen muss, wir haben ja alle, was auch genau richtig ist, überhaupt kein Geld bekommen hier in der Jugend, was auch genau der richtige Weg ist. Und die Vereine, gegen die wir gespielt haben, da haben die Spieler alle schon Geld verdient mit Fußball in der A-Jugend. Aber ich glaube, das ist am Ende nicht das ausschlaggebende Element für den Erfolg, bin ich ganz sicher.
Du wärst ja im Sommer fast beim SV Holthausen Biene gelandet, weil du musstest dich natürlich in der A-Jugend dann auch damit beschäftigen, okay, Herrenbereich, was mache ich dann? Es war ja zu der Zeit auch noch so, dass Mapp in der dritten Liga spielte, dass du dir vielleicht Gedanken gemacht hast, okay, kann ich da spielen, wechsle ich den Verein, wie auch immer. Es gab dann auch den U23-Trainer des SV Meppen, Tobias Bartels, der sich auch sehr dafür eingesetzt hat, dass du hier bleibst. Und von ihm haben wir die nächste Sprachnachricht. Hören wir uns mal an, was er zu sagen
hat. Moin zusammen, hier ist Tobias Bartels, der Trainer der zweiten Mannschaft. Mich freut zunächst einmal, dass ich mich heute in diesem Podcast in ein paar Sätzen über Golli äußern darf. Ich selbst habe ihn seit der U15 verfolgt und gerade den Werdegang durch die Jugendmannschaften auch weiter beobachtet. Insbesondere natürlich in der Endphase der U19 auch als intelligenten und herzlichen Menschen kennenlernen dürfen, der sich in sportlicher Hinsicht schon immer sehr gut reflektieren konnte, als zuverlässiges Arbeitstier vorangeht auf dem Platz. Nicht umsonst ist er der Kapitän der U19 gewesen. Ich glaube, alle, die sich mit dem Fußball beschäftigen im Emsland und gerade rund um den SV Meppen, können jetzt gut nachvollziehen, weshalb Golli bei mir persönlich als absoluter Wunschspieler vor der Saison auf dem Zettel stand. Ich bin unheimlich froh, dass er beim geilsten Verein der Welt geblieben ist und dass er jetzt so schnell den Weg in die erste Mannschaft geschafft hat, wundert mich auch überhaupt nicht. Denn wie gesagt, er ist als junger Spieler schon unheimlich weit und bringt super viele Attribute mit, die den SV Meppen auch auszeichnen. Ja, bei allem Lob, und ich glaube, das weiß Golli, dass ich ja ein absoluter Fan von ihm bin, glaube ich, kann er sich auch gerade auf dem Platz an einigen Stellen noch deutlich verbessern. Würde ich jetzt auch einfach mal so stehen lassen. Kann er gleich mal selbst zu Stellung nehmen, wo er bei sich persönlich Verbesserungspotenzial sieht und welche Eigenart mir noch sehr präsent ist. Das war gerade bei den ersten Spielen, bei dem Golli dann auch bei uns dabei gewesen ist. Sehr für mich verwunderlich. Er war immer so nach schon der Anfangsphase des Spiels teilweise, hat er sich gedehnt. Immer den hinteren Oberschenkel, sodass man als Außenstehender oder auch als Trainer gedacht hat, irgendwie, ja, zwickt's da irgendwo, kommen da irgendwie schon die ersten Krämpfe, was er eigentlich nicht sein konnte, denn ich sag mal, vom Fitnesszustand ist er topfit und läuft ja auch immer über 90 Minuten. Und das hat sich so durchgezogen. Also er dehnt sich unheimlich oft im Spiel. Und zu dieser Eigenart, denke ich, könnte man Golli auch mal befragen. Erstens, seit wann er das macht und zweitens, warum?
Ja, erzähl mal.
Ja, das ist tatsächlich lustig. Ich weiß noch, wie Tobi mich im Training, glaube ich, angesprochen hat darauf. Das stimmt, ich dehne mich relativ häufig, auch wenn mal eine Unterbrechung ist, dann dehne ich oft mal hier und da eben eine Kleinigkeit. Ich glaube, es ist mittlerweile einfach auch eine Angewohnheit. Entwickelt hat sich das in der Zeit nach dem Corona-Lockdown, wo wir dann wieder angefangen haben, dann hatte ich ab und zu mal so ein bisschen im Bereich Hüftbeuger oder Oberschenkel oder so kleine Zerrungen, was ja auch in der Zeit normal war. Das hatten viele, weil man halt so lange nicht mehr jedes Wochenende Fußball gespielt hat. Und ja, dann war ich bei der Physiotherapie und da wurde mir einstimmig gesagt, dass Dehnen einfach unfassbar wichtig ist für die Muskeln und dass es sehr, sehr hilfreich ist. Deswegen habe ich mir das angewöhnt. Ich dehne mich auch noch vor dem Training. Es gibt ja auch Leute, die sagen, dass statisches Dehnen vor der Belastung oder so nicht gut ist. Ist übrigens Quatsch. Und deswegen mache ich das auch noch immer noch. Und ja, ich habe mir, glaube ich, es auch tatsächlich angewöhnt, es ab und zu mal auf dem Platz zu machen. Aber natürlich nur, wenn gerade eine Unterbrechung ist.
Fällt dir das selbst noch auf oder ist das im Prinzip sowas, was im Unterbewusstsein sich abspielt?
Ich glaube mittlerweile echt im Unterbewusstsein. Ja.
Okay. Ja, kommen wir zur Nachspielzeit. Du setzt nicht alles auf die Karte Fußball, sondern studierst momentan auch in Münster, Lehramtsstudium. wenn ich richtig informiert bin, in den Fächern Politik und Mathe. Wie funktioniert das mit Training und Studium?
Es ist so, dass ich aktuell nur montags in Münster präsent bin. Montags ist ja in den meisten Fällen unser freier Tag. Und wenn wir sonntags spielen und montags dann Sportparktraining ist, dann ist das abgeklärt, dass ich das abends nachholen darf. Also bin ich montags immer in Münster, habe da meine vier Veranstaltungen und den Rest mache ich während der Woche online. Wobei ich schon zugeben muss, dass ich von meinem Studium, ja, in Prozent würde ich jetzt sagen, ich mache aktuell so 50% von meinem Studium. Also ich mache Mathe noch gar nicht, Politik mache ich aber dafür fast komplett und noch ein bisschen im Bereich Didaktik. Und das ist schon nicht so einfach, da man auch sozial jetzt keinen richtigen Anschluss leider bisher findet in Münster. Inhaltlich komme ich aber zumindest im Bereich Politik ganz ordentlich mit und schreibe dann auch im Januar, Februar meine ersten Klausuren und bin dann auf jeden Fall mal gespannt, wie das so läuft.
Wenn hier jetzt auf meiner Schulter so eine kleine Fee sitzen würde, dann würde dir sagen, du musst dich jetzt entscheiden, entweder Profifußball oder Lehrer. Wofür würdest du dich dann entscheiden?
Beim SV Meppen Profifußball, bei allen anderen Vereinen Lehrer.
Okay. Wie ist das, sag ich mal, in diesem Stadion zu spielen, wovon man vielleicht als Junge auch geträumt hat, wo man auf der Tribüne gestanden hat und zugeschaut hat und jetzt da auf dem Rasen zu stehen? Kann man sich darauf überhaupt einlassen, das zu genießen, oder ist man so im Tunnel, dass man im Prinzip gar nichts mitbekommt von außen?
Am Anfang war es schon krass. Also da hatte ich auch, als wir eingelaufen sind, da war das so ein bisschen, das hat sich schon echt surreal angefühlt so ein bisschen. Mittlerweile ist das natürlich wird das weniger, je öfter man hier, aber trotzdem ist es immer wieder ein einmaliges Erlebnis. Aber am Ende geht es ums Fußballspiel und am Ende muss man sich aufs Spiel konzentrieren und nicht auf die Zuschauer. Und trotzdem freuen wir uns immer wieder als Mannschaft, auch wenn so viele Zuschauer kommen, weil dann macht es doch eben mehr Spaß, wenn man die schönen Momente mit ihnen feiern kann. Und ja, deswegen sind wir auch alle sehr, sehr dankbar, dass in der Regionalliga jetzt noch so viele Zuschauer kommen.
Und was ist, wenn der SV Meppen aufsteigt und dir einen Vertrag anbietet? Deiner läuft ja aus im Sommer.
Wenn der SV Meppen aufsteigt und im Sommer mir einen Vertrag anbietet, dann werde ich abwägen müssen, ob ich inwiefern ich fortschreite mit dem Lehrerstudium. Also zu meiner Antwort gerade auf die Frage, beim SV Meppen Profifußball wäre natürlich ein Traum. Ich habe aber auch immer gesagt, ganz ohne was nebenbei ist bei mir kein Thema, weil ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, auch seinen Kopf zu betätigen und nicht nur seine Beine, sag ich mal. Und auch dann würde ich irgendwie überlegen, wie ich Fußball mit Studium kombinieren könnte.
Okay. Abschließend haben wir doch noch eine Fanfrage für dich. Und zwar hat uns jemand geschrieben, mein Sohn Moritz, 9 Jahre, riesen SV Meppen-Fan und seit 4 Jahren regelmäßig im Stadion dabei, spielt sowohl im Verein, in der E-Jugend, als auch jede freie Minute auf dem Soccer- und Bolzplatz Fußball. Leider kommt er diese Saison immer unzufrieden und traurig vom Training nach Hause, weil in diesem Jahr keiner seiner Freunde in seiner Mannschaft ist. Nächstes Jahr sieht es wieder anders aus, wenn die F-Jugend und somit seine Freunde hochrutschen. Das ist ja altersbedingt dann, ne? Aber momentan ist das kein Trost für ihn. Kannst du dich auch an solche Jahre erinnern? Und weißt du noch, wie du damit umgegangen bist, dass in einem Jahr mal einige Kollegen da mit dir zusammengespielt haben und dann im nächsten Jahr nicht?
Das ist wirklich sehr schade. Ich hoffe, dass Moritz trotzdem noch Spaß am Fußball hat und dass es sicherlich auch wieder bergauf gehen wird. Bei mir war es tatsächlich so, dass meine engsten Freunde auch genau in meinem 2004er-Jahrgang waren. Und deswegen hatten wir immer so eine Kernmannschaft, die wirklich in jedem Jahr zusammen war. Aber natürlich, diese Thematik kennt man aus dem Jugendbereich. Also ich habe auch ein paar sehr, sehr gute Freunde im 2-3er-Jahrgang. Und mit denen konnte man dann immer nur jedes zweite Jahr zusammenspielen. Das ist schon schade. Aber bei mir war das also zum Glück so, dass meine engsten Freunde in meinem Jahrgang waren. Trotzdem hoffe ich, dass Moritz auch weiterhin Spaß am Training hat und bald wieder mit seinen Freunden spielen kann.
Felix, das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du hier warst. Wir wünschen dir persönlich und dem SV Meppen viel Erfolg. Das war Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast mit Felix Golkowski. Denkt bitte daran, dass ihr euch als Fans des SV Meppen daran beteiligen könnt und sollt. Schickt einfach eure Fragen oder Sprachnachrichten an emslandsport@noz.de oder per WhatsApp an die Nummer 01575 46 7173. Wir geben immer rechtzeitig bekannt, wer der nächste Gast sein wird. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, liebe Fans des SV Meppen. Die nächste Folge hört ihr in 14 Tagen. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat auch mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Besten Dank, Felix. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast der NOZ, findest du auf noz.de, in den Audiotheken der NOZ-Apps sowie bei Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast der NOZ.